Brigitte Lückering. Ich bin seit 2014 mit im Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten, war mit dabei, als wir die Popularklage eingereicht haben. Ja, und es sind einfach 6, 7 Jahre jetzt vergangen. Wir sind in einer neuen Phase. Wir haben einen neuen Bundestagswahlkampf oder eine neue Wahl vor uns. Und bei dieser Wahl sind wir ganz gespannt, wie das Ergebnis sein wird, wie viele Frauen in den neuen Bundestag einziehen, ob es mehr sind als vorher. Und das ist auch mit unser Thema, wie Parité im Wahlkampf besetzt wird als Thema und dann eben auch nach der Wahl hoffentlich Eingang in die Koalitionsverhandlungen findet, in den Koalitionsvertrag da auch fixiert wird. Und da freuen wir uns sehr, dass wir Frau Heinrich gewonnen haben. Sie ist schon im Bundestag 2 Wahlperioden mit dabei gewesen, 2 Amtszeiten und kandidiert aktuell für eine 3. Amtszeit, auch als Wahlkreiskandidatin für die SPD. Also herzlich willkommen, Frau Heinrich, vielen Dank, dass Sie uns zugesagt haben, mit uns ein Zoom-Gespräch zu führen zum Thema Parité und darüber hinausgehende Themen, die uns als Frauenverbände und Frauen interessieren und unter den Nägeln brennen. Wir wollen jetzt in der ersten Runde Sie kennenlernen, Frau Heinrich, dass Sie uns sich vorstellen, auch, dass wir die wissen, wie wir es zu tun haben und auch von Ihren Erfahrungen aus der politischen Arbeit, nicht nur im Bundestag, sondern auch als Stadträtin in Nürnberg über einige Jahre. Und dann wollen wir über Parité reden. Ja, dann würde ich an Sie, Frau Heinrich, übergeben, dass Sie sich uns vorstellen auch, und dann eben auch 5 Fragen, die alle sich um Parité drehen. Wie stehen Sie selber zur Forderung Parität in den Parlamenten? Und wie hoch schätzen Sie auch die Zahl der Unterstützerinnen in Ihrer eigenen Partei ein und auch in den anderen Parteien, dass eben bei einer hoffentlich großen nächsten baldigen Wahlrechtsreform dann das Thema Parität dort auch gut besetzt ist und wirklich auch eingefordert wird und Eingang findet? Wie hoch ist aktuell die Zahl noch der Gegnerinnen in den Parteien? Also der Gegenwind, wie stark ist der? Wie schätzen Sie den ein? Dann wäre auch so die Frage, ob Sie sich vorstellen könnten, dass es eine fraktionsübergreifende Allianz für Parität geben könnte im nächsten Bundestag. Und als 5. Frage, würden Sie sich dafür einsetzen, dass im nächsten Koalitionsvertrag auch die Parität mit drin steht? Und jetzt würde ich an Sie übergeben. Bitte schön, Frau Heinrich.
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, in dieser Veranstaltungsreihe sein zu dürfen und hoffe auch dann auf eine lebhafte Diskussion. Die letzte Frage, die Sie genannt haben, selbstverständlich. Also Parität ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und es gibt, weil Sie ja gefragt haben, wo gibt es Gegenwind? Es gibt natürlich Parteien, die Parität jetzt nicht so sehr auf ihrer Fahne haben. Wir haben ja versucht, bei einer Wahlrechtsreform schon in dieser Legislaturperiode dieses Thema mit einzubringen. Das ist uns nicht geglückt. Was uns geglückt ist, dass es in der nächsten Legislaturperiode eine Kommission geben wird, die sich mit Wahlrechtsreformen befassen wird und muss. Da geht es natürlich einerseits darum, dass der Bundestag, Sie wissen das, immer größer wird und dass das auch nicht mehr zumutbar und auch nicht mehr vermittelbar ist. Und da müssen wir schauen, ich sag mal gerecht und gerecht für die verschiedenen Fraktionen, nicht für eine, tatsächlich zu einer Wahlrechtsreform kommen. Und unser Ziel war dabei, auch gleich die Parität mit zu verankern. Und wir werden das mit Sicherheit auch in die Koalitionsverhandlungen einbringen. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, mit welchem Koalitionspartner wir es zu tun haben werden, wenn wir dann überhaupt einen Regierungsauftrag bekommen. Ne? Im Moment, Sie haben es ja gesagt, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Und da ist es halt sehr, sehr schwierig, das in irgendeiner Form abzusehen. Für uns als SPD ist es klar. Es ist auch für die Grünen klar. Das kann ich mit Sicherheit behaupten. In meiner Fraktion ist es so, dass selbstverständlich alle Frauen sich für Parität einsetzen. Das ist auch immer wieder ein wichtiges Thema in unseren Fraktionsgesprächen gewesen. Und es gibt auch sehr, sehr viele Männer, die sich offensiv dafür einsetzen. Und wenn es welche geben mag, die das Thema nicht so wichtig finden, dann schweigen die still. Also das kann ich nur vermuten, dass es manch einen Mann geben darf, dem es vielleicht nicht ganz so wichtig ist und nicht das erste Thema, was er unterstützen würde. Für die Grünen, denke ich, gilt absolut das Gleiche, auch für die Linke. Und wenn man sich die Verteilung heute im Bundestag anschaut, dann haben wir eine niedrigere Zahl mit 30, irgendwas als zum Beispiel in Tunesien oder gar in Ruanda. ein Land, was über 60% der Parlamentarier tatsächlich Frauen sind. Das ist ein bisschen peinlich. Wir lagen auch schon mal etwas höher, aber es ist so, wie es ist. Und ich glaube, wir werden ja auch noch darüber diskutieren, woran das im Moment liegt. Sie wissen, die SPD, aber auch die Grünen, auch die Linken haben quotierte Listen. Und das bedeutet, dass tatsächlich auch für die Wahlkreise entsprechend pari pari Männer und Frauen vertreten sind. Und das ist meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Schritt. Wobei man auch sagen muss, das ist keine Garantie dafür, dass genauso viele Frauen wie Männer dann über diese Liste gewählt werden, weil bei vielen Direktkandidaturen Frauen manchmal Wahlkreise haben, die vielleicht nicht so gut gewonnen werden können von der jeweiligen Partei. Und so entsteht im Moment auch noch ein Ungleichgewicht. Ich glaube, von unseren 152 sind es ungefähr 65 Frauen und 85 Männer, die wir im Moment für meine Fraktion an Verteilung haben. Also immer noch zu wenig Frauen. In der bayerischen Liste ist es so, dadurch, dass wir ja keinerlei Direktmandate in den letzten Jahren bekommen haben, wir sind auf jeden Fall immer, dadurch, dass wir den sogenannten Reißverschluss anwenden, sind es immer gleich viele Frauen und Männer, beziehungsweise jetzt war es tatsächlich so, dass durch verschiedene Konstellationen mehr Frauen als Männer in der bayerischen Landesgruppe der SPD vertreten waren. So, jetzt sagen Sie mir nochmal Ihre Fragen, damit ich die auch alle ordentlich abarbeiten kann. Was Parität anbelangt, also ich habe schon gesagt, unterstützen wir auf jeden Fall. Es muss in einen Koalitionsvertrag und wir müssen es schaffen, in der nächsten Legislaturperiode ein Gesetz zu erlassen, was dann aber verfassungsmäßig auch auf jeden Fall Bestand haben kann. Sie wissen, es gab ja ein entsprechendes Gesetz bereits in Brandenburg. Das war nicht zulässig. Und deshalb ist es ein bisschen tricky, wie man das machen kann, damit man tatsächlich auch zu einer Parität kommt. Vielleicht darf ich ganz kurz zu mir selber noch sagen. Also ich bin, Sie haben es gesagt, seit 8 Jahren im Deutschen Bundestag, vertrete den Wahlkreis Nürnberg-Nord, aber nicht direkt, sondern bin über die Liste ins Parlament gekommen, wie halt alle bayerischen Abgeordneten im Deutschen Bundestag, aktuell der SPD. Wir hoffen, dass wir das ändern können, aber das werden wir mal sehen. Ja, ansonsten, ich habe mich schwerpunktmäßig immer mit den Themen Entwicklung und Menschenrechte und hier besonders auch mit Frauenrechten beschäftigt. Frauenrechte sind Menschenrechte. Normalerweise müsste man das immer nicht besonders sagen, muss man aber doch, weil viele daran eben nicht so denken. Und Entwicklung ist für mich ein wichtiger Schwerpunkt und ich bin jetzt aber seit 2 Jahren stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich Außen, Verteidigung, Entwicklung und Menschenrechte. Das sind 4 Ausschüsse und da gibt es bei uns eben in der Regel dann eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ich bin die erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende in diesem Bereich und ich bin auch die erste, die aus dem Bereich Entwicklung und Menschenrechte kommt. Normalerweise sind es klassische Außenpolitiker. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin verheiratet, der Sohn ist erwachsen und ich lebe seit Nürnberg seit etwas mehr als 30 Jahren. Ich bin eigentlich Berlinerin, bin vor etwas mehr als 30 Jahren nach Nürnberg gegangen, der Liebe wegen. Allerdings ist mein Mann Saarländer. Wir haben hier nur einen Nürnberger und das ist der Sohn. Das hat aber immer ganz, ganz gut funktioniert, auch als Berlinerin in Nürnberg. Und weil wir ja viele, viele, viele Menschen haben, die aus verschiedensten Bereichen zugereist sind, kann man hier auch gut kandidieren und wird nicht abgelehnt, was ich immer sehr, sehr schön finde. Zuvor war ich Stadträtin, tatsächlich 11 Jahre lang. Ich bin eigentlich Redakteurin, habe auch in Vollzeit als Redakteurin immer gearbeitet und war dann ehrenamtliche Stadträtin in Nürnberg mit den verschiedensten Bereichen. Also ich habe mich sehr intensiv mit Integration und Migration beschäftigt, aber auch mit den klassischen Themen wie Schule, Bäderpolitik. Wie kann man gute Schwimmbäder für die Menschen bereitstellen und mit Stadtplanung? Vielleicht so viel zu mir und Sie sagen mir jetzt noch, was ich nicht beantwortet habe.
Ja, also ich denke, Sie haben schon viel beantwortet, aber vielleicht können wir noch mal drüber sprechen, wo der Wind uns entgegenweht. Also mit welchen Argumenten, das sind natürlich, wie Sie schon sagten, juristische Argumente oft, die ins Feld geführt werden. Aber wir sind trotzdem zuversichtlich. Wir haben ja die Frau Professor Laskowski, als Fachfrau an der Front. Sie hat da jetzt schon viel Erfahrung gesammelt, auch in der Argumentation gegenüber dem Bundesverfassungsgericht. Und geplant ist ja, dass nach der nächsten Bundestagswahl, wenn der Frauenanteil wieder so niedrig oder ähnlich niedrig sein wird, also nicht weit über 30%, wieder eine Wahlprüfbeschwerde vorzubereiten oder einzureichen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch in seiner Ablehnung muss ich auch noch mit den Themen Brandenburg und Thüringen beschäftigen, mit den abgelehnten Gesetzesvorlagen oder Gesetzen von dort. Also wir versprechen uns schon, dass auch die juristischen Argumente für Parität sprechen. Aber vielleicht können Sie ja noch mal aus der Erfahrung heraus berichten, was die Hauptgeschütze sind, die da aufgefahren werden, wenn man das Thema möglichst vom Tisch haben will.
Naja, es gibt natürlich nicht so viele gute Argumente dagegen. Und das zeigt sich dann auch an den vermeintlichen Argumentationen, die wirkliche Gegner aufbringen. Wir haben natürlich mit der AfD eine Fraktion im Parlament, die spricht immer nur von Genderwahn. In dieser Fraktion sind, vielleicht täusche ich mich, 5 oder 6 Frauen überhaupt nur vertreten. Der Rest sind Männer von 90, 91, glaube ich, sind es jetzt noch. Wobei eine Frau mit Alice Weidel ja sehr stark als Fraktionsvorsitzende eingebunden ist. Aber da lehnen es die Männer und die Frauen ab. Und sie sagen, das Geschlecht ist egal, wir haben eine Gleichberechtigung, es ist nicht nötig. Alle Themen werden grundsätzlich von allen angesprochen. Und ich glaube, dass bei den meisten natürlich das Problem ist, auch bei den Konservativen, dass sie relativ wenig dafür getan haben, dass sie tatsächlich Frauen auch aufbieten können. Da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf. Aber es ist ja auch nicht so einfach, Frauen zu motivieren, sich bereit zu erklären, zu kandidieren. Ich meine, es gibt selbst bei den Konservativen, Sie haben Herrn Söder vernommen, ne, der da auch darauf bestanden hat, dass seine Liste jetziert ist. Jetzt ist es aber so, das ist, was ich vorhin gesagt habe, wenn über Direktmandate gewonnen wird, dann funktioniert das natürlich nicht. Ne? Also man wird nicht erwarten, dass die CSU-Liste sich jetzt erheblich verändern wird. Es ist tatsächlich natürlich immer noch so das Patriarchat, was dahinter steht. Also Männer möchten sich nicht gerne die Macht vom Brot nehmen lassen, wenn ich das so ausdrücken darf. Und daher kommt diese Gegnerschaft und die wird dann mit allen möglichen Argumenten verbrämt. Also ist nicht nötig, brauchen wir nicht, wir haben keine Frauen, Frauen sind gar nicht bereit, so sehr im Vordergrund aktiv zu sein. Also das kommt eigentlich alles so aus dieser Richtung und was dahinter steckt, ist im Grunde, also warum soll ich von meinem Freunden etwas abgeben? Bis hin, aber das kennen Sie von diversen anderen Quotierungsfragen, immer zu dem Argument, dass man keine Quotenfrauen will. Frauen müssen sich auf jeden Fall dadurch auszeichnen, dass sie mindestens so kompetent sind wie die Männer. Wir alle, die wir hier sitzen, wissen, dass das selbstverständlich so ist. Und ich sage jetzt mal einen sehr hässlichen Satz. Ich glaube, dass eine Quotierung in vielerlei Bereichen verhindert, dass nicht so kompetente Männer ein Anrecht darauf haben, einen besonderen Aufstieg zu schaffen oder aber auch in ein Amt zu kommen oder in ein Mandat zu kommen. Also das ist das, was uns so entgegenschwappt und es gibt auch, aber das würde ich jetzt ein bisschen vielleicht zu weit ausholen, Sie sehen das ja daran, wie sehr Frauen, gerade wenn sie politisch aktiv sind, aber nicht nur, es gibt es auch in anderen Bereichen, Journalisten zum Beispiel, dass Frauen eben massiv damit rechnen müssen, angegriffen zu werden, diffamiert zu werden, auch sexistisch diffamiert zu werden. Also meiner Meinung nach rührt es halt alles daher, die Männer möchten nichts abgeben. Ja, und deshalb ist es wichtig, Frauen entsprechend herabzusetzen. Und natürlich ist es auch so, dass es uns was ausmacht, wenn wir entsprechend herabgesetzt werden. Und wir müssen lernen, uns darüber hinwegzusetzen.
Können Sie noch was zur kommunalen Ebene sagen? Da haben Sie ja, wie Sie sagen, ja sogar 11 Jahre Erfahrung. Und uns wurde erzählt, berichtet von Frau Rüger, vom Präsidenten vom Bayerischen Landesfrauenrat, dass in Nürnberg eigentlich der Frauenanteil sehr hoch sein soll im Stadtparlament. Sie hat auch Söder dann benannt, obwohl sich dafür eingesetzt hat, dass die CSU eine paritätische Liste eingebracht hat und das hat auch gewirkt. Wie erleben Sie das? Dann waren ja dann auch wohl genügend Frauen da von Seiten der CSU.
Sie haben es geschafft, deutlich mehr Frauen diesmal zur Kandidatur zu motivieren als zuvor. Aber dass der Frauenanteil im Nürnberger Stadtrat so hoch ist, liegt nicht an der CSU. Also das ist nach wie vor wieder so, die Grünen, ne, die mit einem entsprechenden Reißverschluss in die Wahlen gehen, es ist die SPD und in Teilen, ich glaube bei der FDP, die hat sich auch zurückgezogen, das sind ja immer nur so die Kleinen, aber dafür verantwortlich sind in erster Linie die Grünen und die SPD. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber da müsste ich dann tatsächlich nachschauen. Und jetzt, heute, ich bin ja nicht mehr kommunalpolitisch tätig seit 2013, ob jetzt tatsächlich der Frauenanteil bei der CSU sich erhöht hat, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen machen. Bei der Kommunalwahl haben sie natürlich genau wieder das. Selbst wenn sie quotiert ihre Liste machen, dann kann ja bei der Kommunalwahl, bei nach der Bayerischen Verfassung, durch das Panaschieren und Kumulieren, kann man natürlich auch nur Männer wählen. Genauso kann man auch nur Frauen wählen. Es gab Zeiten, wo dies so getan wurde. Und das hat, glaube ich, auch einen riesigen Schub für Frauen bei bestimmten Parteien gebracht. Ich kann für die SPD sagen, zu meiner Zeit, also zu meiner Zeit, das ist bis 2013, waren wir mehr Frauen als Männer tatsächlich im Stadtrat. Und wir hatten auch fast alle Sprecherinnenpositionen an Frauen vergeben. Also da waren die Frauen ganz besonders im Vordergrund. Aber jetzt bei der letzten Kommunalwahl ist es nicht mehr ganz so positiv. Es sind etwas weniger Frauen in der SPD-Fraktion als Männer. Das mit den Sprecherposten hat sich natürlich entsprechend auch nochmal verändert. Und wir haben diesmal schon gemerkt, dass es nicht so einfach ist, jetzt gerade jüngere Frauen zu motivieren, zu kandidieren. Ich glaube, wenn man kommunalpolitisch sich das überlegt, muss man auch über den Rand jetzt von den Großstädten nochmal hinausschauen. Also ich bin mir sicher, dass in München eine gute Situation ist oder in Augsburg. Aber wenn wir in die Kreistage schauen und in die kleineren Kommunen, da wird es dann wirklich schon ganz, ganz schwer. Und ich kann es zumindest von meiner Partei her sagen, dass es nicht gelingt oder manchmal nicht gelingt und zu oft nicht gelingt, eine quotierte Liste einzureichen.
Darf ich da vielleicht nochmal nachhaken? In unseren Diskussionen ist uns eigentlich auch immer klarer geworden, wenn es um Parität geht, es ist wichtig, dass es ein Wahlrecht gibt, das dann tatsächlich auch dafür sorgt, dass Frauen nicht nur kandidieren dürfen, sondern dass sie auch ankommen. Deshalb gibt es ja auch Überlegungen, wenn für den Bundestag eine Wahlreform kommt, muss ja kommen, damit die Überhangmandate nicht weiter so zunehmen, dann müssten auch, damit die Parität wirklich umgesetzt wird, die Wahlkreise paritätisch besetzt werden mit Kandidaten. Ein Vorschlag ist, der bei uns so in unseren Diskussionen immer wieder genannt wird, dass man Wahlkreise zusammenlegt, also zwei zusammenlegt und jede Partei muss dann einen Mann, eine Frau wählen und wir Wählerinnen haben dann eine Frauenstimme und eine Männerstimme. Und auf die Art und Weise würde ja auch sichergestellt, dass tatsächlich 50-50 Männer und Frauen über die Wahlkreise, über das Direktmandat in den Bundestag kommen. Kennen Sie da auch Modelle, die ähnlich oder anders sind? Und wie weit sind da die Überlegungen auf politischer Ebene für eine Wahlrechtsreform, diese Direktmandate auch anzugehen?
Ich denke, dass, also ich kenne dieses Konzept und ich denke, dass dieses Modell teilweise auch ein bisschen in abgespeckterer Form Sicherheit in diese Kommission mit eingebracht werden, um eben genau zu überlegen, wie man es machen kann. Aber das erste Problem an der Stelle ist ja schon, ne, die Zusammenlegung der Wahlkreise. Also da gibt es ja schon ungeheuerliche Widerstände. Und ich bin mir ehrlich gesagt, also ist jetzt meine persönliche Position, ich bin mir auch nicht so sicher, also mein Wahlkreis, und der ist jetzt nicht riesig groß, hat im Grunde genommen das, was der Gesetzgeber vorgibt, ne? Also ungefähr 250.000, 260.000 Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe einen städtischen Wahlkreis. Das heißt, ich weiß, wie viel Arbeit es ist. Und ich weiß aber besonders, wie viel Arbeit es ist für diejenigen, die einen eher ländlichen Wahlkreis haben oder in einem Wahlkreis sehr, sehr viel fahren müssen, ne? Also wir haben heute schon Wahlkreise, wo das eine Ende zum anderen Ende 160 Kilometer bedeutet, zum Beispiel in Niedersachsen. Und da gibt es viele Beispiele dafür. In den Städten, glaube ich, tun wir uns immer leichter. Ne? Also wenn ich jetzt Nürnberg sehe, ich sage jetzt mal unsere aktuelle Situation. Wir legen ja auch Wert darauf, dass wir immer auch die Bundestagsabgeordneten, Nürnberg hat also könnte haben zwei, es gibt zwei Wahlkreise, dass das dann ein Mann und eine Frau ist. So haben wir es im Moment auch, so hatten wir es über lange Jahre, wobei natürlich da auch immer die Nominierungen davor sind. Ne? Bei einer Nominierung haben sie nun mal eine Einzelperson, die sie nominieren. Das heißt, man müsste dann natürlich bei den Nominierungen schon dieses Du dann vorstellen, weil sonst kann das ja nicht funktionieren. Ne? Also sie müssten es noch viel, viel weiter denken bis runter dahin. Und ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das wirklich gelingen wird, tatsächlich so Paare zu finden, die sich dann entsprechend so ergänzen, dass sie auch erfolgreich an die Bürgerinnen und Bürger sich das Programm und die Partei vermitteln können. Also ich hätte da ein bisschen Bedenken, wie ich auch insgesamt, ich gestehe es ein, auch von Doppelspitzen nicht so viel halte, weil die Erfahrung, die ich habe, das kann vielleicht nochmal ganz, ganz anders gesehen werden, die Erfahrung, die ich habe, dass es oft so ist, dass eben doch die Männer im Vordergrund stehen und die Frauen eher nicht so viel Beachtung finden. Nicht bei den Journalistinnen und Journalisten, aber auch nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist sehr schade. Deshalb glaube ich, es wäre eine sicherlich irgendwie gedachte Alternative. Aber mir wäre es eigentlich lieber, wir könnten es so schaffen, dass wir tatsächlich wie in anderen Ländern deutlich mehr Frauen dann ins Parlament bringen und die Wahlrechtsreform so angreifen, dass diese Parität zumindest im allergrößten Maße gewährleistet ist.
Vielleicht könnten wir jetzt noch mal auf andere Politikfelder übergehen. Wir argumentieren ja auch immer, dass Themen, die Frauen besonders interessieren und auch betreffen, in einem mehr männlich besetzten Parlament dann eher vernachlässigt werden. Also nicht die Priorität haben, wie sie eigentlich für die Frauen ist. Ja, deshalb ist so wichtig, ist, dass die Frauen auch selber im Parlament mitentscheiden über ihre Angelegenheiten. Vielleicht können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, wo das auch aus Ihrer Sicht ja nachvollziehbar geworden ist. Oder Beispiele einmal, wo man positiv sieht, wenn mehr Frauen sich für ein Thema engagieren oder sich auch dann fraktionsübergreifend zusammentun, was ja schon länger nicht mehr passiert ist, aber durchaus, ich glaube, bei Gewalt in der Ehe, da war das zum Beispiel ein Thema. Oder Beispiele dafür, wo eben wirklich Themen vernachlässigt werden, also einfach nicht so auf der Tagesordnung stehen, wie es nötig wäre, weil zu wenig Frauen sich da sind, die sich dieser Themen annehmen können und von den Männern das einfach nicht mitgetragen wird.
Ich will noch mal sagen, von den Männern nicht mitgetragen wird, würde ich so nicht sehen, aber das Engagement, was Sie ansprechen, ne? Was jetzt halt deutlicher bei den Frauen liegt. Also ich denke, das beste Beispiel, was wir haben aus der jüngeren Zeit, ist die Istanbul-Konvention. Die Ratifizierung und die dafürige Voraussetzung, Nein heißt Nein. Und da kann ich mich noch erinnern, dass wir tatsächlich fraktionsübergreifend, ich sage jetzt mal von den demokratischen Parteien, wobei damals die AfD noch nicht drin war, wir tatsächlich miteinander gerungen haben, wie wir das schaffen können, wie wir das einbringen können, uns Expertinnen eingeladen haben. Und das war fraktionsübergreifend. Ich gehe jetzt mal ein Stück zurück. Bei der Frage Vergewaltigung in der Ehe war das damals durchaus nicht so, dass sich hier Frauen fraktionsübergreifend zusammengetan haben. Also das war immer noch sehr, sehr stark dominiert von der jeweiligen Fraktionsmeinung. Und das war ja auch nicht freigegeben. Und mir fallen noch ein paar Namen ein von Frauen, die dagegen gestimmt haben. Also das ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube, dass sich da sehr viel entwickelt hat. Es ist nach wie vor so, dass bei Themen, die in erster Linie die Problematik von Frauen ansprechen, ich sage jetzt mal Gewalt in der Familie, Gewalt in der Ehe, in der Partnerschaft, häusliche Gewalt insgesamt, dass diese Themen in erster Linie von Frauen bearbeitet werden. Auch Themen, ich habe ja gesagt, ich bin vor allen Dingen außen- und menschenrechtspolitisch aktiv. Wir haben Hearings gemacht zum Thema Femizide, weil was passiert eigentlich gerade in bestimmten Teilen dieser Welt, auch in Verbindung mit Corona, aber nicht nur, weil wir bestimmte Zahlen haben, wie viele Frauen in Brasilien jeden Tag umgebracht werden, wie viel einfacher es geworden ist, wie straflos das alles bleibt. Also wenn wir uns über solche Themen unterhalten, dann ist ein sehr großes Interesse da, und zwar tatsächlich aus verschiedenen Fraktionen, wobei auch hier es eher aus dem Bereich Grüne, SPD, Linke kommt, muss ich einfach so sagen. Mir ist das immer unangenehm, ne? Wenn ich das so aufteilen muss. Ich würde mir auch wünschen, dass es anders wäre. Und ich sehe es jetzt auch als kein Wahlkampfargument. Also nicht, dass Sie mich da falsch verstehen, aber ich will einfach berichten, was meine Erfahrung ist an der Stelle. Und da war ich zum ersten Mal sehr stolz darauf, dass da auch ein SPD-Mann erschienen ist. Also der sich auch nicht hat absprechen lassen. Vielleicht darf ich an der Stelle sagen, ich glaube, es wäre gut, wenn wir nicht immer aus der Denke kommen, zu sagen, das sind Themen, die interessieren nur Frauen oder sind für Frauen besonders wichtig, sondern wenn wir immer den Gedanken haben, das sind Themen, die sind für die Gesellschaft wichtig und betreffen Männer wie Frauen. Und damit auch Männer sehr viel stärker motivieren, sich in diesem Bereich anzubringen. Ich fände es sehr charmant, wenn wir demnächst einen Familienminister hätten, der sich für diese ganzen Bereiche einsetzen muss. Und dann vielleicht eine Wirtschaftsministerin. Also, dass wir wegkommen von diesem klassischen, was interessiert Männer, was interessiert Frauen. Das wäre ein wirklicher Fortschritt. Und mein Eindruck, kann immer nur meine Eindrücke schildern, ist die, dass Männer sich zum Teil, selbst wenn sie sich für die Themen interessieren, gar nicht so sehr trauen, dann da praktisch in die Vorderhand zu kommen und aktiv mitzuarbeiten oder gar einen Führungsanspruch aufzustellen, was sehr schade ist. Aber das ist auch nochmal ein Thema, was wir bearbeiten müssen.